Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Schön, attraktiv sein spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben. Bei der Suche nach einem Partner, bei politischen Entscheidungen, beim Weiterkommen im Beruf sogar, unterschwellig. Eine bedenklich große Rolle oft sicherlich. Warum ist das so? Mit welchen Folgen? Darauf schauen wir jetzt in den kommenden Wochen hier in Aus Kultur und Sozialwissenschaften in unserer Sommerserie. Heute der Aufschlag von Matthias Hennies. Was macht Attraktivität aus? Lässt sie sich messen? Und ist attraktiv und schön sein eigentlich wirklich dasselbe? Und so viel schon jetzt einmal vorneweg. Vorteil 1. Es ist ein Thema, wie aktuell ja so einige, wo sich die Frage stellt, ob Forschung letztlich bestehende gesellschaftliche Muster repliziert und damit wiederum auch prägt.
Man sieht auch hier, der attraktive Mann hat ein etwas schmaleres Gesicht. Der hat zum Beispiel auch vollere Lippen, ähnlich wie bei den Frauengesichtern. Das Kinn und der Unterkiefer ist markanter, kräftiger. Wir sehen hier auch Unterschiede bei den Augen, also zum Beispiel strahlendere Augen. Also dieses Augenweiß ist heller. Das sind so die wichtigsten Merkmale.
Martin Gründel sitzt vor dem Computer in seinem Büro in der Hochschule Harz. Der Psychologe zeigt Bilder von Männergesichtern.
Das sind keine normalen Fotos, sondern das sind Grafiken, die im Computer berechnet worden sind, auf der Basis von Fotos von echten Menschen.
Innerhalb von 200 Millisekunden entscheidet ein Mensch, ob eine Person attraktiv ist oder nicht, sagt Gründel. Und viele Menschen stimmen in dem Urteil überein. Wie kommt das? Der Wissenschaftler sucht nach empirisch belegten Gründen. Er misst Attraktivität, indem er Probanden bittet, die Gesichter von Männern und Frauen zu beurteilen. Weitere Geschlechtsformen haben noch keinen Eingang in die empirischen Untersuchungen gefunden. Eine Software erzeugt dann, jeweils aus den am höchsten und den am niedrigsten bewerteten Gesichtern, ein Durchschnittsbild. So lässt sich der Unterschied noch stärker herausarbeiten. Man kann einzelne Merkmale klarer benennen.
Das, was man jetzt hier sieht, ist ein Frauengesicht einer erwachsenen Frau und eine andere Variante, die irgendwie jünger aussieht, die auch von der Mehrzahl der Versuchspersonen als attraktiver bezeichnet wird. Und was hier gemacht worden ist, ist eben auch eine Veränderung mit Software, sodass dieses Gesicht eben jünger, kindchenhafter aussieht. Das heißt, die Augen sind größer, die Nase ist zierlicher und vor allen Dingen Unterkiefer- und Kinnregion sind kleiner und zierlicher.
Das Kindchenschema spielt für weibliche Attraktivität eine wichtige Rolle, meint der Forscher. Neben naheliegenden Merkmalen wie vollen Lippen, reiner Haut oder hohen Wangenknochen, die das traditionelle Frauenbild widerspiegeln. Im Boom der Attraktivitätsforschung in den 90er Jahren fasste man die einzelnen Merkmale unter drei Oberbegriffen zusammen: die Symmetrie eines Gesichts, die Durchschnittlichkeit und das geschlechtstypische Aussehen entscheiden demnach über Attraktivität. Mittlerweile bezweifeln viele Forscherinnen und Forscher jedoch, dass die Symmetrie der Gesichtszüge eine Rolle spielt. Und Gründel relativiert auch die These, dass ausgerechnet durchschnittliche Gesichter sehr attraktiv sein sollen.
Das liegt aber, wie man mit anderen Untersuchungen zeigen kann, vor allen Dingen daran, dass die Haut sehr, sehr ebenmäßig, sehr glatt ist, vollkommen makellos. Das ist aber ein Effekt dieses Prozesses, bei dem man diese Bilder berechnet. Also sowas wie Hautunreinheiten, die werden da rausgemittelt und deswegen sieht es sehr ebenmäßig aus.
Der dritte Faktor hat den stärksten Effekt. Der sexuelle Dimorphismus, wie es im Fachjargon heißt, das typische Aussehen der beiden traditionell akzeptierten Geschlechter. Bei Frauen scheint es einfach zu sein. Ein kindlicheres Gesicht gilt als Zuspitzung weiblicher Merkmale. Bei Männern erhöht zwar ein markanter Unterkiefer oder ein kräftiges Kinn die Attraktivität. Doch die Bewertung der Fotos zeigt, es gibt Kennzeichen von biologischer Männlichkeit, die keine positiven Bewertungen erhalten. Dünne Lippen, eine große Nase oder eine knöcherne Wulst über tief liegenden Augen, ähnlich dem Neandertaler. Wenn man jedoch die Körperformen hinzunimmt, erweist sich das geschlechtstypische Aussehen endgültig als gewichtiger Faktor, sagt der Wissenschaftler.
Eine attraktive Frauenfigur ist eine Frau, die eben die typisch weiblichen Rundungen hat, so diese Sanduhrfigur. Bei Männern dagegen ist es halt eher so diese V-Figur, das heißt eine schmale Hüfte, ein Bauch, der ungefähr so ist wie die Hüfte auch und breite Schultern.
Geht es wirklich um Superman und Superwoman? Die Beschreibung klingt wie eine Karikatur. Wird die empirische Forschung durch die überlieferten Geschlechtsbilder bestimmt? Vielleicht muss man weitere Merkmale heranziehen, das Auftreten oder die Kleidung etwa. Gründel bestätigt, auch solche kulturellen Faktoren, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandel verändern, spielen eine wichtige Rolle. Kulturelles wie Kleidung, Körpergewicht und blasse oder gebräunte Haut ist ein Ausdruck des sozialen Status. Es beeinflusst die alltägliche Bewertung von Attraktivität immens. Welchen Anteil kulturelle, welchen biologische Faktoren dabei haben, kann der Empiriker nicht bestimmen. Er stößt auf ein methodisches Problem. Lässt er seine Probanden auch kulturelle Faktoren bewerten, kommen andere Resultate heraus, als wenn es nur um biologische geht. Gründel konzentriert sich daher auf biologische Merkmale, bei denen sich kulturübergreifend die Bedeutung des geschlechtstypischen Aussehens gezeigt hat.
Für Biologen, die so von der evolutionären Psychologie herkommen, ist letztendlich immer das, was dahinter steckt, irgendwas mit Partnerwahl und Fortpflanzung. Das heißt, da ist die Idee dahinter, dass die Merkmale, die wir attraktiv finden, irgendein Signal sind für Merkmale eines potenziellen Partners, die erstrebenswert sind.
Demnach hat sich in der Evolution das Phänomen der Attraktivität entwickelt, weil sie zur erfolgreichen Fortpflanzung beiträgt. Diese These hat tatsächlich schon Charles Darwin, der Altmeister der Evolutionsforschung, Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellt. Er bezeichnete die Wahl eines möglichst geschlechtstypischen Partners als sexuelle Selektion. Basis dieser Theorie sind allerdings Beobachtungen aus dem Tierreich, besonders der Vogelwelt, denn die ist leichter zu erforschen als das komplexe Feld der menschlichen Partnerwahl. Wie steht die Wissenschaft heute zu seiner Theorie? Das lässt sich nirgends besser erkunden als im Max-Planck-Institut für Ornithologie, dem berühmten Ort in Seewiesen bei München, an dem einst Konrad Lorenz mit seinen Gänsen im institutseigenen Teich schwamm. Die Forschungseinrichtung wird gerade in ein neues Institut für biologische Intelligenz umgewandelt. Aber die Vogelforschung läuft weiter. Ein kahler, weißer Raum, Neonlicht. Wie anderswo Bücher im Regal, stehen hier Vogelkäfige in langen Reihen aufeinander gestapelt. Es zappelt und zwitschert, kleine Federbüschel mit orangenen Schnäbeln hüpfen von Stange zu Stange. Zebrafinken. Wer genau hinsieht, entdeckt prächtige Exemplare mit mehrfarbigem Gefieder. Orange am Kopf, ein schwarz-weißer Streifen an der Kehle, braune Flanken unterhalb der grauen Flügel. Das sind die Männchen.
Und das Weibchen hat eigentlich nur diesen artspezifischen Tränenstrich, der schwarze Strich vom Auge nach unten und das weiße Feld zwischen Schnabel und diesem Strich. Aber das Männchen ist dann wirklich sehr prächtig gefärbt, hat all diese schönen Farbflecken.
Zebrafinken sind das Paradebeispiel für die Untersuchung der Attraktivität, erklärt der Verhaltensforscher Wolfgang Forstmeier.
Wir stecken 6 Männchen, 6 Weibchen gemeinsam in eine Voliere. Kann man sehr schön beobachten, wie die Weibchen auf die Männchen reagieren. Und da kann man sehr deutliche Präferenzen messen. Das Interessante ist nur, dass diese Präferenzen völlig individuell sind. Das heißt, 2 Weibchen stimmen überhaupt nicht überein, in wen sie attraktiv finden. Und insofern ist der Zebrafink deutlich anders als der Mensch, dahingehend, dass es also keinen Konsensus gibt über, wer ist attraktiv.
Welche Präferenzen ein Weibchen hat, wen es als Partner auswählt, hängt also nicht mit dem auffälligen Aussehen des Männchens zusammen?
Wir glauben, dass diese Dinge rein verhaltensbasiert sind. Also, dass diese Präferenzen, Sympathie, Antipathie, nicht von Anfang an da sind, sondern sich erst im Laufe des Kennenlernens der Vögel sich entwickeln.
Wozu dient dann aber das attraktive, vielfarbige Federkleid der Männchen? Es ist ein Artmerkmal, sagt der Forscher. Es hilft den Weibchen, die eigene Art zu erkennen und dadurch ihre Fortpflanzung sicherzustellen. Er vermutet, dass die Weibchen früher auch einmal vielfarbige Federn hatten, sie im Lauf der Evolution aber verloren haben. Demnach trifft die Theorie der sexuellen Selektion auf Zebrafinken nicht zu. Und auf die meisten anderen Vogelarten wohl auch nicht. Nur bei rund 5% der Vögel sichert das auffällige Federkleid die Fortpflanzung, meint Forstmeier. Der Verhaltensforscher bezweifelt auch, dass das Konzept der sexuellen Selektion für Menschen gilt. In den Wissenschaften ist umstritten, ob Männer mit breitem Kreuz und Frauen mit kindlichen Gesichtern tatsächlich Garanten einer erfolgreichen Fortpflanzung sind. Beweise dafür fehlen, berichtet Martin Gründel. Die Attraktivität verführt eben zu vielen Fehlschlüssen.
Es gibt seit ziemlich genau 50 Jahren umfangreiche Belege dafür, dass attraktiven Menschen generell positivere Eigenschaften zugeschrieben werden. Das heißt, wer attraktiver ist, den beurteilen wir auch als intelligenter, freundlicher, geselliger, ehrlicher, fleißiger und so weiter. Wichtig ist eben zu betonen, das sind nur Zuschreibungen. Ja, Leute glauben, dass diese Menschen so sind. Und da ist natürlich nichts dran. Ja, das glauben die auch bei solchen Computergesichtern, die es gar nicht wirklich gibt. Aber die sind sich ziemlich sicher, dass diese Personen diese Eigenschaften haben, obwohl die im Computer entstanden sind. Das ist das sogenannte Attraktivitätsstereotyp. Und das besagt eben, was schön ist, ist auch gut.
Ist Attraktivität also bloß ein Fake? Ein Irrweg der Evolution? Wenn weder die Empirie noch die Verhaltensforschung eine befriedigende Antwort liefert, muss man das Phänomen vielleicht von einer weiteren Seite betrachten. Die Philosophie befasst sich seit Jahrtausenden mit dem Phänomen der Schönheit. Und Attraktivität ist eine Form von Schönheit.
Attraktivitätsmerkmale, die hier genannt werden, sind typische Schönheitsmerkmale. Was aber noch dazu kommt, wenn wir jetzt Menschen als Person wahrnehmen, nehmen wir nicht nur das rein körperliche Erscheinungsbild wahr, sondern beginnen wir unmittelbar nach körpergebundenen, wahrnehmungsbezogenen Merkmalen oder Ausdrucksweisen für den Charakter und die Persönlichkeit zu suchen.
Lisa Schmalzried, Philosophin an der Uni Halle-Wittenberg, hat kürzlich ihre Habilitationsschrift über menschliche Schönheit veröffentlicht. Für sie geht Schönheit über die Attraktivität weit hinaus, denn sie bezeichnet auch innere Qualitäten eines Menschen. Wenn ein Mensch innere Schönheit besitzt, Schiller sprach von Anmut, zeigt sie sich in den expressiven Elementen seiner Persönlichkeit. Grundsätzlich kann jeder sie erkennen. Darum haben viele Philosophen, nicht zuletzt Kant, die Wahrnehmung von Schönheit als eine zentrale, verbindende Fähigkeit der Menschen betrachtet.
Ich stehe da in einer langen Tradition von Denker und Denkerinnen, die davon ausgehen, dass im Schönheitsurteil wir einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Das heißt also, wenn ich sage, das ist eine schöne Person, sage ich, du solltest jetzt auch diese Schönheitserfahrung haben. Und damit sage ich implizit, da gibt es was, was uns beide als Menschen vereint. Man kann es als diesen Schönheitssinn bezeichnen. Und diese zwischenmenschliche Verbindung, die wir in der Schönheitserfahrung erleben, das ist so ein grundlegend verbindendes Element. Das finde ich ziemlich faszinierend.
Schmalzried erläutert ihr Konzept an Alltagserfahrungen. Sie sitzt mit einem Freund im Café und weist ihn auf eine schöne Person hin. Teilt der Freund die Beobachtung nicht, beginnen sie zu streiten. Wenn dieser Mensch tatsächlich schön ist, lassen sich dafür gute Gründe anführen. Denn Schönheit ist nichts Zufälliges. Sie liegt nicht im Auge des Betrachters, wie eine bekannte Redewendung behauptet, sondern hängt von konkreten Eigenschaften ab. Welche Eigenschaften machen innere Schönheit aus? In der philosophischen Tradition ist oft von moralischer Tugendhaftigkeit die Rede. Schmalzried hebt daneben beziehungsrelevante Tugenden hervor. Charakterzüge, die wir uns in Freunden und Partnern wünschen.
Wir suchen in Freundschaften Ehrlichkeit. Wir suchen vielleicht auch Loyalität. Wir suchen Fürsorge. Gleichzeitig ist es so, dass es gewisse moralische Eigenschaften gibt, die uns jetzt in Freundschaften gar nicht so wichtig sind. Ob jetzt mein Freund seine Steuererklärung richtig ausfüllt, ist mir jetzt vielleicht weniger relevant, als ob er in meiner Freundschaft ehrlich ist. Neben diesen moralischen Eigenschaften gibt es darüber hinaus auch welche, die im größeren Sinne sozial erwünschte Eigenschaften sind. Freundlichkeit, Höflichkeit und auch so Aspekte wie Unterhaltungstugenden.
Trotzdem kann das Urteil immer täuschen, betont Lisa Schmalzried. Doch wer Schönheit erkennt oder auch nur darüber streitet, berührt einen verbindenden Kern unseres Zusammenlebens. Attraktivität hingegen bezeichnet nur eine Oberfläche, die schnell zu falschen Schlüssen verführt. Aus philosophischer Sicht könnte man sie als die blasse kleine Schwester der Schönheit bezeichnen. Sie bestimmt jedoch in vielfältiger Weise den Alltag. Und die Forschung steht vor großen Herausforderungen. Die evolutionäre Bedeutung der Attraktivität ist umstritten. Bei empirischen Messungen fragt sich, wie stark traditionelle Rollenbilder das Konzept beeinflussen. Und wie kann man weitere Geschlechtsformen einbeziehen?